Mormon Stories Germany ist eine Produktion der Open Stories Foundation. Alle Spenden an Mormon Stories sind vollsteuerlich absetzbar und dienen allein dem Zweck, Mormon Stories am Leben zu halten und für Mormonen wie dich eine unterstützende Gemeinschaft zu bauen. Wenn ihr die Entwicklung von Podcasts oder die Mormon Stories Deutschland Gemeinschaft unterstützen wollt, dann beteiligt euch oder werdet noch heute ein Abonnent auf mormonstoriesgermany.org.
So, Bruder Darling, es freut mich wirklich sehr, dass wir heute hier zusammenkommen können, einfach um das Gespräch zu führen. Wir haben ja schon vor 2-3 Monaten mal gesprochen, dass wir heute miteinander sprechen würden und dass wir ein Interview führen würden, einfach um ihr sehr, sehr interessantes Leben mal hier zur Aufnahme zu bringen. Ich denke, wir fangen einfach an, so wie wir das eben auch besprochen haben, dass wir mal mit Ihrem Elternhaus anfangen. Sie sagten eben, Sie sind am 11. November 1949 geboren.
Das stimmt.
Aber nicht unbedingt in ein sehr katholisches Elternhaus, hat sie gesagt.
Naja, die Zeit damals war eine andere. Natürlich waren meine Eltern konfessionell gebunden aus ihrer Kindheit her. Das heißt, mein Vater war katholisch und meine Mutter war evangelisch. Das hat was damit zu tun, dass meine Mutter, oder ich muss dazu sagen, wir sind eigentlich Münchner, in der Tat. Trotzdem, meine Mutter in Erfurt geboren wurde. Und daher rührte auch ihre Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche. Die Zugehörigkeit aber dort zur evangelischen Kirche hatte keine echte geistige Bedeutung, sondern es ist ein klassisches Kind ihrer Zeit gewesen, nämlich unter dem Einfluss des Dritten Reichs, unter dem Einfluss des Nazi-Regimes aufgewachsen und hat all diese negativen Dinge, im Nachhinein negativen Dinge aufgenommen, die es damals halt gab. Zu ihrer Zeit war das alles andere als negativ. Da war das durchaus positiv, der Umgang mit anderen Menschen in Form von diesen Jugendvereinen. Und hat sie natürlich auch sehr stark geprägt dahingehend, dass sie im Hinblick auf Glauben im christlichen Sinne jede Art von Glauben verloren hat.
Wann ist sie geboren? Ist das?
Meine Mutter ist 1928 geboren.
28, okay. Das heißt, sie hat Hitlerjugend auch voll mitgekriegt.
Aber volle Kanne.
Ja, okay. Okay, gut. Das hat sie natürlich geprägt. Ja.
Genau.
So. Okay.
Und dann vor allen Dingen aber auch dann die Nachkriegs. Sie hat dann sehr früh ihre Mutter verloren. Das heißt, die ist an Krebs gestorben, als meine Mutter 12 Jahre alt war. Und sie hatte einen wirklich wunderbaren Vater, der hat dann seinerseits alles, was nur erdenklich möglich war, getan hat, um seiner Tochter, seiner einzigen Tochter, eben eine gute Kindheit und Jugend zu ermöglichen, was auch dazu führte, dass er eine gewisse Kooperationsbereitschaft mit dem damaligen Regime hatte. Vor allen Dingen, dass er dort verbleiben konnte und nicht in Militärdienst eingezogen wurde, was ihm als alleinerziehender Vater damals, wohlgemerkt, natürlich eminent wichtig war. Und das alles hat natürlich aber auch meine Mutter sehr stark geprägt, die dann, als ich zur Welt kam, ich bin zwar im Moment jetzt das einzige Kind meiner Mutter, aber sie hatte vor mir schon eine Tochter, nur die ist im Kindbett gestorben. Und das bedeutete für meine Mutter bei all diesen Wirren, die es eben zu dieser damaligen Zeit gab, und nachdem sie nie eine wirkliche religiös-geistige Ausbildung oder Information genossen hat, war das ganze Thema für sie erstmal irrelevant, suspekt. Sie hat sich genauso verhalten wie viele andere auch. Die haben gesagt, naja, es gibt nun mal die Kirche, die bei uns eine wesentliche Rolle spielt. Jetzt müssen wir halt entscheiden, wie lassen wir unseren Sohn taufen. So. Und dann hat sie gesagt, ja gut, ich bin evangelisch. Mein Vater war zwar katholisch, aber dem war das alles sowas von egal. Der hat da überhaupt keinen Bezug dazu gehabt, aber gar keinen. Und dann hat sich die katholische Kirche meinen Eltern gegenüber auch nicht gerade positiv verhalten, weil sie zum damaligen Zeitpunkt, das kann man heute gar nicht mehr verstehen, aber zum damaligen Zeitpunkt waren meine Eltern eine sogenannte Mischehe. Nämlich der eine evangelisch, der andere katholisch. Und das gab also ein ständiges Gerangel der Kirchen, um den jeweils anderen da ins Boot zu holen, sozusagen. Und da hat sich die katholische Kirche nicht gerade mit Ruhm bekleckert, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Wie kam es dazu, dass Ihre Mutter dann nach München gekommen ist?
Naja, sie war ja ursprünglich München. Unsere ganze Familie, inklusive der meiner Frau, wir sind alles Münchner, wirkliche Münchner. Und mein Großvater, mütterlicherseits, hat eben, so wie man es heute ja auch kennt, dass man eben aus Karrieregründen in eine andere Stadt geht. Und da ist halt dann zufälligerweise meine Mutter geboren worden, in Erfurt. Aber das ist immer das gleiche Beispiel. Die Mutter meiner Mutter war eine Urmünchnerin. Und mein Großvater war ein Urmünchner. Und wenn man jetzt einmal davon ausgeht, so ganz nebenbei, unsere Familie war in München nicht so ganz unbekannt, sodass, wie gesagt, die Wurzeln unserer Familie einfach hier in München sind. Und nach dem Krieg dann, als man meinen Großvater von Seiten der Amerikaner in ein sogenanntes Entnazifizierungsprogramm geschickt haben, in dem er dann letztlich auch umgekommen ist, ist meine Mutter...
Krankheit, oder?
Naja, er war Diabetiker.
Okay, verstehe.
Und das hat aber seine Vorgesetzte, unter Anführungsstrichen, bei der amerikanischen Militärregierung, für die er arbeiten musste, im sogenannten Entnazifizierungsprogramm, bei dem auch unser ganzes Familienvermögen verloren gegangen ist. Die hat das aber nicht interessiert zum damaligen Zeitpunkt. Das war ein Deutscher, der im Entnazifizierungsprogramm ist und damit hat er in deren Augen wohl jeden Anspruch auf irgendwelche ärztliche Versorgung oder sonstiges verwirkt gehabt. Ich weiß es nicht, ich kann das jetzt nur wiedergeben, wie ich es in meinen ersten Kindheitsjahren so am Rande mitgekriegt habe. Und sodass mein Großvater dann während des Dienstes sozusagen in der Militärregierung in München, in der Mekro-Kaserne, zu Tode gekommen ist, weil die ihn einfach nicht versorgt haben. Jedenfalls war das auch ein Erlebnis mit meiner Mutter, wo sie also mit allem gebrochen hat, sozusagen. Sie hat nur noch das, was real greifbar war, das heißt also das, was ich arbeiten konnte, das, was ich an Geld verdienen konnte, das, was ich kaufen konnte, das war real. Alles andere hatte für sie absolut keine Bedeutung mehr.
Aber trotzdem kam es dann zu der katholischen Grundschule dann schon.
Ja, das ist jetzt kommt wieder was Interessantes an der Stelle. Logischerweise als Urmünchner, sagen wir, die haben auch in München gewohnt. Und zwar wirklich im Zentrum, nämlich in der St. Anna Straße. Das ist dort, wo heute, oder damals schon, war die Regierung von Oberbayern, das Maximilianeum. Und all das ist da also in 2 Minuten per Fuß zu erreichen. Und da mittendrin haben wir unsere Wohnung gehabt, im Blegel. Und meine Mutter war immer sehr pragmatisch. Da gab es die sogenannten katholischen Konfessionsschulen damals noch. Das Schulsystem war anders gegliedert als heute. Und wurde geführt und geleitet von den Jesuiten. Und diese Schulen, muss ich sagen, in dem Fall, weil sie beide in unmittelbarem Beritt waren, hatten einen sehr guten Ruf. Das heißt also, wer was auf sich hielt, schickte seine Kinder auf diese Schule. Nur, das Kind musste katholisch sein, logischerweise. Damals war das einfach noch so. Und da hat meine Mutter gesagt, na gut, dann werde ich katholisch. Das ist mir wurscht. Und hat mich einfach mit 5 Jahren umtaufen lassen. In der Schule, ja. Und dazu hat natürlich auch mit beigetragen die Tatsache, dass ich von unserer Wohnung aus sowohl in die Grundschule wie später ins Gymnasium genau 2 Gehminuten hatte. Und das war für meine Mutter, pragmatisch wie sie war, einer der ausschlaggebenden Gründe, abgesehen jetzt von der Tatsache, dass sie gesagt hat, wenn du aufs Gymnasium gehst, dann auf das, weil das das Beste war, was es damals anzubieten gab. Das war das am Max-II-Denkmal, das Maximilians-Gymnasium, und das war also damals, hatte zumindest den Ruf. Und es ist ja in der Tat so, dass ich dort Mitschüler hatte, die schon aus der ersten Etage kamen. Ganz ohne Frage. So wie beispielsweise der Sohn vom Hotel Gewalterspiel, Hotel für Jahreszeiten, oder Leute, die ganzen Gumpenbergs beispielsweise, das war damals eine Baron von Gumpenberg, war damals der Verwalter der Bayerischen Schlösser und Seen, also eine schon Persönlichkeit etc. Und alle, mit denen bin ich alle in die gleiche Schule, also ins Gymnasium dann gegangen. In der Grundschule war es also nicht so dramatisch, aber im Gymnasium dann ja. Und so kam ich also in die Hände der katholischen Kirche.
Und wie war das Lehrerkollegium gestaltet? Waren das Nonnen, Priester, Bischöfe oder so, was waren das so für Leute?
Die Lehrer waren in der Grundschule normale Grundschullehrer, allerdings auch konfessionsgebunden. Also wir hatten sowohl Priester als Lehrer, als auch ganz normale Lehrerinnen in der Grundschule. Im Gymnasium war es anders. Da war es eindeutig jesuitisch. Das heißt also, mit vielleicht ein paar Ausnahmen, die nicht jetzt dem Orden angehörig waren, gab es auch ein paar Lehrer. An einen erinnere ich mich in ganz besonderer Weise, weil das mit Abstand der beste Lehrer war, den ich je erlebt habe. Der war eben nicht Jesuit im klassischen Sinne, aber ein fantastischer Lehrer war der Dr. Oskar Renner. Der ist auch in München unter den Turmschreibern bekannt geworden. Und das war also wirklich ein toller Mann. Ganz toller Mann. Ja, jedenfalls bin ich dann so in die Fänge sozusagen der katholischen Kirche geraten und habe also meine gesamte Schulausbildung unter dem Einfluss man kann sagen, des Jesuitenordens hinter mich gebracht.
Der Josef Ratzinger, was hatte der unterrichtet?
Ja, Josef Ratzinger war ein, wenn Sie so wollen, ein Gastlehrer auf dem Gymnasium. Der war damals hier an der Uni, an der Katholischen Universität in Eichstätt, war er als Professor. Und hat bei uns sozusagen als Krankenvertretung oder was auch immer, hat er bei uns unterrichtet. Und zwar, er hat natürlich Religion unterrichtet, katholische Religion und Latein. Das war sein Unterrichtsthema. Und von daher habe ich ihn, wie gesagt, sehr, sehr früh kennengelernt und beobachten können und dabei festgestellt, dass er ein wirklich herausragend intelligenter Mensch ist wahrscheinlich noch. Also zumindest zum damaligen Zeitpunkt, selbst für uns Schüler, die wir ja damals, wir waren 10, 12, 13 Jahre alt, als der bei uns unterrichtet hat, naja, ich meine, da hat man jetzt noch nicht so diesen Blick oder dieses Gespür für die Genialität eines Menschen. Aber bei ihm ja, weil er in einer Art und Weise präsentiert hat, wo man gemerkt hat, dass er absolut profund weiß, wovon er redet. Und man merkte ihm auch eine ganz persönlich tiefe Überzeugung an. Wenngleich er im Umgang, im menschlichen Umgang, unglaublich schroff und arrogant war. Also so von wegen, ich meine, das war damals, ist das gerade so Mode geworden, dass sich die Schüler mit ihren Lehrern ausgetauscht haben, unterhalten haben und so weiter. Man hat sich völlig ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen, gar keine Chance.
War das intellektuelle Eitelkeit oder war das einfach Machtdistanz, weil er an das Prinzip von Autorität geglaubt hat oder was war das?
Also im Nachhinein betrachtet glaube ich, dass es einfach seine seine professorale Welt war, in der er gelebt hat. Er war ja kein Schülerlehrer im klassischen Sinne ursprünglich, sondern er war ja Professor an der Universität. Das heißt also, er hat dort natürlich mit anderen Menschen, mit einer anderen Altersgruppe, mit einem anderen intellektuellen Anspruch gearbeitet und gelebt. Und das hat ihn natürlich bei uns, wie gesagt, was wollen Sie mit einem 12-, 13-jährigen Ofanger intellektuell? Noch dazu mit so etwas Ungeliebten, falschen Begriff wie Latein und Religion. Ich meine, das waren die Fächer. Ich meine, Religion haben wir sowieso immer ein bisschen, habe ich gesagt, komm, das kennen wir schon irgendwie hin. Aber Latein war natürlich, es war ein humanistisches Gymnasium. Das heißt also, die Hauptfächer waren Latein und Griechisch. Und dann so einen Lateinlehrer, da kommt keine so große Freude auf.
War er damals schon, er wird ja wohl noch nicht Bischof gewesen sein. Das heißt,
Nein, er war kein Bischof damals. Das war kurz bevor er nach Regensburg berufen wurde.
Okay.
Das waren ein paar Jahre vielleicht, ich weiß nicht. Er war, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange in Eichstätt war. Ich glaube, der war nicht lange in Eichstätt, so 3-4 Jahre. Und ist dann von dort aus gleich nach Regensburg als Bischof berufen worden. Mhm. Und da habe ich ihn natürlich selbstverständlich aus den Augen verloren.
Mhm. Wie finden Sie seine Entwicklung jetzt bis heute?
Also, es gibt schon sehr Bemerkenswertes von ihm, was für mich natürlich damals in keiner Weise absehbar war. Aber ich habe in der Zeit, in der ich in die Schule gegangen bin, in diesem Katholizismus, so unglaublich viele schlimme Dinge erlebt. Ich bin nie missbraucht worden, um das gleich vorwegzunehmen. Also das ist ein Blödsinn. Also das habe ich auch nie erlebt, das habe ich nie gesehen. Ich habe auch nie davon gehört, bis auf heute dann. Aber mir ist das auch nie widerfahren. Aber andere schlimme Dinge sind mir widerfahren. Dinge, die über die man eigentlich normalerweise nicht spricht und wo man sagt, komm, vergiss es. Aber es hat halt stattgefunden und es hat dazu geführt, dass ich nach Beendigung meiner Schule in der neuen Freiheit an der Uni dann gesagt habe, und wenn mir irgendeiner noch irgendwann irgendwas über Religion erzählt, dann kriegt er auf die Schnauze. Also, wie gesagt, ich hatte da wirklich eine starke Aversion danach. Und deshalb konnte ich das, was mit dem Ratzinger dann im Laufe der Zeit geschehen ist, ich habe das logischerweise beobachtet, weil wenn man Menschen mal persönlich kennengelernt hat, dann beobachtet man das jetzt mit ganz anderen Augen. Ich habe das beobachtet und gesehen, mit welcher wie grandios der sich entwickelt hat als innerhalb der Kirche. Das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Was ich in der jüngeren Zeit beobachtet habe und was ich sehr bemerkenswert finde, ist die Tatsache, er hat zwei Bücher über Jesus Christus geschrieben. Und da kann ich nur sagen, also wer jemals eine Chance hat, das Buch zu lesen, zu bekommen, sind zwei Bände. Also es gibt nichts Besseres über Jesus Christus, nach meinem Empfinden. Absolut. Und das hat mich so, wenn Sie so wollen, in gewisser Weise mit ihm versöhnt, weil ich sagen muss, so wie der Herr uns das ja auch zugesteht, dass wir umkehren können, beziehungsweise ich benutze den griechischen Begriff Metanoia, praktizieren können, das heißt uns zu Gott hinwenden können, ja, das kann der natürlich auch. Warum nicht? Und das, was er da geschrieben hat, muss ich sagen, fantastisch. Überhaupt keine Frage. Ich würde es jedem Christen empfehlen, unbedingt sich damit zu beschäftigen und das mal zu lesen. Also es ist nicht einfach zu lesen, denn es ist wie Ratzinger immer, es ist ein wissenschaftlich geschriebenes Buch. Das heißt also, es ist nicht leicht zu lesen. Es hat nicht die Leseleichtigkeit, wie beispielsweise jetzt das Buch von Peter Sewald über Jesus Christus, das auch fantastisch ist. Und natürlich sehr stark von Ratzinger beeinflusst worden ist, weil ja der Peter Sewald ist ja der Biograf, genau, von Ratzinger. Und der hat natürlich, da ist vieles von Ratzinger eingeflossen, ganz ohne Frage, ist auch nicht zu übersehen. Aber der Peter Sewald hat einen so traumhaft wunderschönen Schreibstil, der versteht das Bild, das zur Zeit Jesu Christi in Palästina geherrscht hat, zu transparent zu machen, zu deutlich zu machen, wenn man selber dabei wäre. Das fehlt dem Ratzinger komplett, ganz klar. Aber in seiner tatsächlichen und wissenschaftlichen Aussage, es ist fantastisch. Es ist, kann man nicht anders sagen.
Jetzt mal kurz den Vergleich mit James E. Talmadge, Jesus der Christus.
Also, selbst auf die Gefahr hin, da jetzt vielleicht den einen oder anderen Anstoß zu legen, ich habe auch das Buch von Talmadge gelesen, Jesus der Christus. Das ist mir heute deutlich zu oberflächlich. Also es hat bei weitem nicht den Tiefgang wie beim Ratzinger und bei weitem nicht die Seele wie beispielsweise jetzt von Peter Sewald das Buch über Jesus Christus. Auch die Informationen, die in diesen Büchern drin sind, sind im Vergleich zu ist der Talmadge eben, wie gesagt, für mich heute etwas zu oberflächlich. Das ist ein gutes Buch, das auch zur damaligen Zeit, als ich gelesen habe, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, hat mir das schon durchaus geholfen. Das war schon informativ. Aber es ist auf einem Stand hängen geblieben, sage ich mal, 19. Jahrhundert, vom Informationsstand her. Das ist mein Eindruck. Und dann muss ich sagen, finde ich die anderen Bücher jetzt natürlich schon sehr viel informativer als das von Talmadge.
Denken Sie, dass der Papst Benedikt XVI. Die Diebe bekommen hat, die dem Professor Ratzinger gefehlt hat?
Das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht.
Sie denken, der ist immer noch derselbe Knochen wie früher?
Nein. Ich glaube, dass die Situation eine andere geworden ist. Der Ratzinger, glaube ich, war nicht von seiner Persönlichkeit her so unnahbar oder so abweisend, weil er, was weiß ich, keine Liebe erfahren hat oder so irgendwas. Seine Biografie spricht da etwas anderes. Sondern ich glaube eher, dass das, wie gesagt, sein professoraler Anspruch war. Sein, man sagt ja, und das, hat, das habe ich auch in einem Interview im Fernsehen Expresses Verbes von ihm selbst gehört, dass er gesagt hat, also Papst war das Letzte, was ich werden wollte. Ich hatte schon vor vielen Jahren um meine Demission eingereicht, weil ich weiterhin Bücher schreiben wollte und lehren wollte. Ich wollte meine professorale Tätigkeit ausüben. Und diesen Anspruch merkt man. Diese, wenn ich es jetzt mal ein bisschen populistisch ausdrücke, seine professorale Abgehobenheit. Mhm. Ja, die finde ich, merkt man bei ihm heute noch, in vielen Situationen. Auch wenn er sich bewusst offensichtlich Mühe gibt, möglichst menschenfreundlich zu sein oder den Eindruck zu vermitteln, es fällt ihm sehr schwer. Wogegen, wenn wir daran denken, als er die Rede im Bundestag gehalten hat, ja, die aus meiner Sicht sehr bemerkenswert war, ein Lehrbeispiel an diplomatischer Watschenverteilung. Ja, das war fantastisch, das war ganz hervorragend. Und da kommt wieder seine Genialität durch, seine Fähigkeit, wissenschaftlich zu analysieren und zu denken. Und das ist etwas, was mich schon fasziniert, muss ich ehrlich gestehen. Weil das trotzdem, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, hat er für mich gewonnen. Und zwar deshalb gewonnen, weil er seitdem er Papst ist, interessanterweise, spricht er ständig von Jesus Christus. Er spricht nicht mehr von der Heiligen Mutter Kirche, bei weitem nicht mehr in dem Maße wie früher. Er spricht nicht mehr über irgendwelche theologischen Abhandlungen oder sonst irgendwas, was er früher sehr gern gemacht hat, sondern er spricht sehr, sehr viel über Jesus Christus. Und das gefällt mir. Muss ich sagen, das finde ich schön, weil er ist nun mal unser Erlöser und er ist das, worum sich letztendlich alles dreht. Und warum soll auch nicht ein katholischer Papst diese Erkenntnis gewonnen haben?
Ist die Frage, ob man daraus was lernen kann als Kirche, nicht? Wenn ich jetzt so die beiden uns mal mit der katholischen Kirche vergleichen mag und einen Thomas S. Monson mal vergleichen mag mit einem Josef Ratzinger, dann fällt es natürlich relativ schwer, da überhaupt einen Vergleich aufzubauen. Aber eins darf man nicht vergessen, selbst wenn dieses Wir haben uns alle lieb, Evangelium, dieses sei ein besserer Mensch, als du es gestern warst, blicke auf den Herrn und du findest auch deine 5-Dollar-Note in deiner Tasche wieder und diese Sachen, das ist ja nun mal kein intellektuell anspruchsvoller Ansatz, den da ein Thomas S. Monson fährt und der vielleicht auch schon von einem vergangenen Präsidenten der Kirche eher verfolgt worden ist. Der Ratzinger, intellektuell anspruchsvoll, ausgezeichnete Ansätze, sehr erhebend, wenn man ihn denn versteht. Aber trotzdem muss man ja sagen, die Mormonen verstehen es, ihren Führern zu folgen. Sie tun das, was die Generalautoritäten sagen, bleiben bei der Stange, heben die rechte Hand, sie zu bestätigen und befolgen die Gebote. Sagen wir mal, zu einem Drittel der Mitglieder könnte das so in etwa zutreffen, nicht derer, die dann sonntags kommen. Was halten Sie davon, Bruder Dallinger?
Es ist in der Tat sehr komplex und sehr schwierig aus meiner Sicht. Ich bin ja zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage konvertiert. War, wie gesagt, ja, nun katholisch, wenn man so will, erzkatholisch von meiner Entwicklung her. Aber es gab eine Zeit, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben und als wir geheiratet haben, gesagt haben, ohne Evangelium, ohne Gott geht nicht. Welche Kirche ist aber diejenige, der man sich anschließen kann, sozusagen.
Um da mal den Bogen zu spannen. Zu diesem Zeitpunkt, als Sie beide sich kennengelernt haben, wo waren Sie da gerade in Ihrem Leben? Haben Sie da noch studiert oder waren Sie schon raus aus dem Studium?
Da war ich erst im Studium raus, da war ich bei der Bundeswehr. Mhm. Und zwar war das 1972, und zwar in der Nacht in der sogenannten Mainacht, in der Nacht zum 1. Mai, haben wir uns in Schwabing, logischerweise in München, so wie das für echte München gehört, haben wir uns in Schwabing in München kennengelernt und seitdem nicht mehr ausgelassen. Und ich war damals gerade frisch gebackener Offizier bei der Bundeswehr, bei den Gebirgsjägern. Und eigentlich wollte ich das auch weiterverfolgen, aber da gab es eine ganze Reihe von Umständen, die das verhindert haben. Aber wie gesagt, das ist wieder ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich dann meinen Abschied genommen und bin in die Wirtschaft.
Weil Sie auch zurück. Betriebswirtschaft studiert hatten. Richtig. An der Uni München, gell?
Richtig, genau. An der EWO. Und dann lag es natürlich nahe, dass ich wieder in die Wirtschaft zurückgehe. Und was ich danach gemacht habe. Und wir waren dann, also nachdem ich meine Frau kennengelernt habe und wir dann haben wir geheiratet und das war dann 1975 und dann hatte ich eigentlich beruflich gute Erfolge, kann man so sagen. War dann damals der jüngste Bereichsdirektor für eine große deutsche Versicherung. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir uns gesagt haben, also irgendwie ist da noch was. Das ist, wie gesagt, so ganz ohne Evangelium, das hat nicht hin. Und haben dann begonnen, uns mit den diversen Angeboten sozusagen, die es da auf dem Markt gab, zu informieren, ob das die Zeugen Jehovas waren oder die Protestanten oder was halt auch immer so da sich angeboten hat in mehrfacher Hinsicht und sind eigentlich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass wir gesagt haben, also da ist nichts dabei, was unser Verständnis von Gott und seinem Wirken hier auf dieser Welt im Einklang steht. Also das haben wir uns also quasi wieder zurückgezogen und haben gesagt, naja, also das ist alles nicht das Sonst.
Also ich hab jetzt mal einen Einwand oder eine Frage. Ja. Sie sind ja eigentlich aus einem relativ agnostischen Haushalt, kann man ja so sagen. Dabei ja. Nicht, Religion war ja eigentlich nicht so Thema,
war kein
auch
Thema,
kein verbindlicher Glaube in irgendeiner Form. Ja. Und dann im Katholizismus ist Ihnen der letzte Rest von Glaubensmöglichkeit, den Sie vielleicht hätten haben können, dann auch noch quasi ausgeprügelt worden und auserzogen worden.
Ja, das muss man geprügelt so nicht, also das wäre das jetzt nicht,
aber nicht zumindest, genau, aber okay, rauserzogen worden. Ja. Ja. Wie kommt man dann dazu, dass man irgendwann, man ist beruflich erfolgreich, ja, nicht mal 25. Mitte 20, gell? Ja, musste das sein, da schon Bereichsleiter in einer Versicherung war. Wie kommt man dann dazu, dass man dieses Defizit im Leben empfindet?
Naja, man kann jetzt über die katholische Erziehung sagen, was man will. Da hat natürlich vieles bei mir meinen rebellischen Geist geweckt. Aber es gab auch vieles, an dem ich nicht vorbei konnte. Denn wir hatten wirklich eine relativ profunde Information über das Thema Christentum, über das Thema Jesus Christus, über seine Rolle, über die Möglichkeiten, die sich uns dadurch eröffnen. Also alles das sind Dinge, die ich natürlich erfahren habe in dieser langen Schulzeit und unter diesem Einfluss. Und auch wenn ich das dann zum Zeitpunkt später verworfen habe, weil das Drumherum mich so abgestoßen hat. Weil nicht zuletzt natürlich auch, ich meine, das ist ja ganz logisch. Wie gesagt, wir hatten einen wunderbaren Lehrer, den Dr. Oskar Renner, der hat bei uns unter anderem Geschichte gegeben, Griechisch und Geschichte. Und der war insofern fantastisch, weil er es verstanden hat, die Zusammenhänge, die Brücken, die geschichtlichen Entwicklungen darzulegen. Wir haben keine Jahreszahlen auswendig gelernt bei dem, sondern er hat uns erklärt, wie kam es zu dieser Auseinandersetzung? Warum kam es zu jener Auseinandersetzung? Was ist dann wirklich passiert? Warum konnten die das gar nicht gewinnen? Weil und so. Und hat uns dafür ein unglaubliches Verständnis für geschichtliche Abläufe impliziert. Und das werde ich nie vergessen. Und ich meine, wenn man das einmal sich vor Augen führt, 12, 13, 14-jährige Burschen, es waren ja nur, damals gab es ja noch keine gemischte Klasse im Gymnasium. Ich meine, da ist immer was los, logischerweise. Aber beim Renner, wenn der unterrichtet hat, ohne Spaß, da haben sie Stecknadel fallen hören. Weil der einfach die Fähigkeit hatte, diese Dinge plastisch zu machen, transparent zu machen. Und auch eben diese Zusammenhänge zwischen christlicher Lehre auf der einen Seite und wissenschaftlichen Entwicklungen auf der anderen Seite, das ist faszinierend. Und es ist deshalb faszinierend, weil er, obgleich er kein Mitglied des Jesuitenordens war, hat er uns aber trotzdem ein tiefes Verständnis versucht zu vermitteln, dass das, was in der Bibel steht, durchaus auch historisch, wissenschaftlich nachvollziehbar ist. Heute im Übrigen mehr denn je. Das heißt also, damals haben wir viele Informationsquellen noch nicht gehabt, die wir heute haben und die genau das bestätigen, nämlich, dass Jesus Christus durchaus eine historische Person war. Und zwar eine, die durchaus auch wahrgenommen worden ist. Und zwar auch außerhalb Palästinas wahrgenommen worden ist. Da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Informationsquellen, wie von Augustinus von Juventus. Also da gibt es eine ganze Reihe von sogenannten alten Kirchenvätern, die historisch belegen, auch Flavius oder beispielsweise der römische Geschichtsschreiber, bei den Griechen der Ovid und so weiter, alles das sind ja, die haben mit christlicher Religion eigentlich nichts zu tun gehabt. Aber sie haben die Person Jesus Christus und die Entwicklung des Christentums haben die durchaus wahrgenommen und auch schriftlich festgehalten. Nur zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir nur Teile dieser Informationsquellen, die wir heute haben. Heute haben wir davon deutlich mehr. Und die, wie gesagt, das bestätigen. Und deshalb ist es nicht so absonderlich, dass wir trotz unseres beruflichen Erfolges, trotz unserer Situation damals, meine Frau war damals gerade schwanger von unserer ersten Tochter, von der Raffaella, und dieses sehr, sehr intensive Gespür gehabt, wir müssen uns da in irgendeiner Form orientieren. Und das haben wir dann auch versucht, mit mäßigen oder beziehungsweise keinem Erfolg, wenn Sie so wollen, bis wir zwei Missionare von der Kirche kennengelernt haben.
Wo?
Damals war ich in Bayreuth stationiert. Das heißt also im nordbayerischen Niemandsland. ja, also das waren die schlimmsten Jahre meines Lebens, was das betrifft. Man muss sich mal vorstellen, wir sind beide Münchner. In München geboren, in München aufgewachsen, in München gelebt. Unser ganzer Lebenskreis war in einer Großstadt. Und jetzt kommen wir nach Bayreuth. 75.000 Einwohner, davon 40.000 tätige Beamte. Was will man da erwarten?
Da haben Sie auch den Dietrich Fraß kennengelernt,
ja.
Der da auch schon gelebt.
Ja, natürlich. Ja, okay. Der Dietrich Fraß ist insofern eine wichtige Persönlichkeit in unserem Leben. Weil beide natürlich auch seine Frau, klar, Entschuldigung. Es ist in der Tat so, dass wir damals, ich war damals in Bayreuth und meine Frau war noch in München. Wir waren gerade im Umzug begriffen sozusagen. Und da haben mich die Missionare auf der Straße angesprochen. Und jedenfalls haben die uns angesprochen, gesagt, wir würden uns gerne mit ihnen über das Evangelium unterhalten. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, hat mich so ein kleines Teufelchen geritten. Ich war der festen Überzeugung, logischerweise aufgrund meiner Vergangenheit, dass ich über dieses Thema doch einiges weiß und einiges zu sagen habe. Und da waren dann zwei junge amerikanische Farmersbirbel, die mir da erklären wollten, wie das Evangelium funktioniert. Und habe ich gesagt, ja, also okay, machen wir einen Termin. In der inneren Absicht, wenn ich ehrlich bin, die so richtig über den Tisch zu ziehen. Als die dann kamen, da meine Frau dann auch mittlerweile schon in Bayreuth, sodass wir die Termine beide wahrnehmen konnten. Und das waren einfach Erlebnisse, die wirklich schwer zu schildern sind. Aber diese Erlebnisse, die wir dort hatten, waren so tiefgreifend, dass wir gesagt haben, das ist es. Genau das ist es. Und das ging also schon mal damit los, dass der Erste, der uns da belehrt hat, der hat es verstanden, Fragen, die ich ihm gestellt habe, sehr souverän zu beantworten. Und zwar Fragen, interessanterweise, die ich schon mal einem Herrn Ratzinger gestellt habe, viele Jahre zuvor. Und der mir darauf keine wirklich schlüssige Antwort gegeben hat. Der Missionar damals, der hat mir wirklich, also der hat nicht einmal mit der Wimper gezuckt, hat er uns Fragen beantwortet, wo ich sage, wow, zum beispielsweise zum Thema Präexistenz oder zum Thema Leben nach dem Tod und all solche Dinge, die also, ich sag mal, vielleicht ein bisschen weiter gehen als das, was man normalerweise im Katechismus liest. Und aber der hat das wirklich ganz souverän, ich weiß, das hat das auch belegt, also es ist nicht so, dass er das nur gesprochen hat, sondern er hat die Schriften zur Hand genommen und gesagt, bitte da, schauen Sie mal, was da steht. Und jetzt schauen Sie mal, was da steht. Und er hat uns also wirklich mit einer außerordentlich profunden Schriftkenntnis hat er uns interessiert. So interessiert, dass wir gesagt haben, okay, das wollen wir jetzt näher wissen. Weil eigentlich wollte ich das ja nach einer Stunde erledigt haben und die frustriert heimschicken. Dem war überhaupt nicht so. Das Gegenteil war der Fall. Wirklich das Gegenteil. Und wir haben dann gesagt, okay, den schauen wir uns an. Das haben wir danach gemacht. Und haben uns damit auseinandergesetzt über einen längeren Zeitraum. Die sind irgendwann im Sommer gekommen und wir haben uns dann entschlossen, im Dezember haben wir gesagt, ja, ich denke, es wäre gut und richtig, wenn wir uns taufen lassen. Dem ist natürlich einiges vorausgegangen.
Vor allem, Sie wurden ja, glaube ich, auch jämmerlich krank dann in Bayreuth.
Ja, genau. Das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt komme. Wir haben, meine Frau war damals im siebten Monat schwanger mit der Raffaela. Und wir haben uns dann im Dezember dazu entschlossen und haben gesagt, ja, ich denke, das ist das Richtige, wenn wir uns taufen lassen. Wir haben darüber gebetet, wir haben da schöne Erlebnisse auch diesbezüglich gehabt.
Zum Zeitpunkt der Taufe war ich im siebten Monat, im Dezember noch nicht.
Ach, okay, also dann war es im vierten Monat oder so. Jedenfalls, wie dem auch immer sei, jedenfalls haben wir gesagt, gut, wir gehen jetzt noch in Skiurlaub. Wir hatten damals schon seit vielen Jahren eine kleine Wohnung in Tirol, wo wir regelmäßig an den Wochenenden und so weiter hingefahren sind, hauptsächlich Bergsteigen und Skifahren. Wir waren da eigentlich recht sportlich unterwegs zu der Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, also wir wollen uns taufen lassen. Wir haben erkannt, dass das durchaus der richtige Weg ist. Aber jetzt gehen wir erst einmal in Skiurlaub. Und im Übrigen, Freunde, das jeden Sonntag in der Kirche, das geht ja gleich aufschwingen. Und worauf der bloß milde gelächelt hat und gesagt, naja, das sehen wir schon. Der hat es also gar nicht versucht, mir auszureden, sondern hat nur gesagt, naja, das wird schon. Und dann ist es in der Tat so gewesen, dass ich in diesem Skiurlaub sehr schwer krank geworden bin, mit einer offenen Lungen-TBC. Was natürlich die Taufe erstmal in weite Ferne geschickt hat.
Weil man ja bei einer offenen Lungentuberkulose ist man komplett in Quarantäne, gell? Man darf nicht raus. Man ist abgeschottet von der Welt, weil das hoch ansteckend ist.
So ist es. Genau das ist der Punkt. Und meine Frau hat zum gleichen Zeitpunkt Blutungen bekommen, worauf der Arzt gesagt hat, sie müssen liegen, sie müssen sich hinlegen. So. Und das haben wir danach gemacht. Das heißt, also, wir haben uns von Januar, im Januar haben wir uns sozusagen eingerichtet in unserer Wohnung in Bayreuth. Eigentlich wollten die mich erst ins Sanatorium schicken. Dann habe ich mich gewehrt und gesagt, komm, überhaupt nicht in Frage, ich gehe kein Sanatorium. Das machen wir daheim. Also die Ärztin, das war eine ganz nette damals, die hat dann gesagt, also gut, ich vertraue Ihnen, weil meine Frau hatte vor vielen Jahren zuvor schon eine Lungen-TBC. Das heißt also, für sie bestand keine ernsthafte Gefahr. Und naja, dann habe ich gesagt, also gut, dann können Sie zu Hause bleiben. Die wusste allerdings nicht, dass meine Frau auch liegen muss. Das haben wir ihr also wohlweislich unterschlagen. Und jedenfalls haben wir dann von Mitte Januar, glaube ich, war es, Februar, März, April, Anfang Mai sind wir dann das erste Mal wieder raus. Und bei der Gelegenheit haben sich zum Beispiel unsere Eltern als ein großer Segen erwiesen, weil vor allen Dingen die Mütter haben sich nicht davor gescheut, jede Woche einmal von München nach Bayreuth zu fahren, um uns zu versorgen. Die sind gekommen, haben eingekauft, haben uns den Tiefkühlschrank vollgepackt und haben sich um unseren Hund damals, den wir damals auch hatten, den haben sie mitgenommen und haben versorgt. Also
mit dem Zug hochgefahren, ja?
Oder nein, mit dem Auto.
Mit dem Auto.
Mit dem Auto.
Und dann nach Nürnberg, Bayreuth, das sind knapp 250 Kilometer, wie viel mag das sein?
Von München aus, ja.
Ja, knapp. Mhm.
Ja. Das sind rund 250 Kilometer. Und das war für uns auch die sehr interessante und eine sehr prägende Erfahrung. Und in diesen 3 Monaten, da hatten wir sehr viel Zeit. Und in dieser Zeit haben wir unglaublich viel gelesen. Wir haben uns mit den Themen beschäftigt. Und die Missionare waren herzig. Die durften ja auch keinen Kontakt zu uns haben. Und die sind dann hergegangen und haben kleine Zettel geschrieben, worauf sie uns aufgeschrieben haben, was wir lesen sollen. Und haben sie in den Briefkasten geschmissen. Und da haben wir es dann rausgeholt und hatten so also auch von der Seite eine interessante Unterstützung.
Und woher wussten die Missionare, dass sie noch bei der Stange sind und nicht irgendwelche Vorwände haben oder einfach unverbindlich geworden sind?
Die sind damals natürlich, aufgrund meiner Erkrankung, sind die auch vom Gesundheitsamt untersucht worden.
Ah, okay.
Weil die ja Kontaktpersonen waren, okay, und hätten ja theoretisch was mitbekommen können.
Und Sie konnten denen auch zusichern, dass das Interesse nach wie vor ungebrochen ist?
Und ja, wir haben halt gesagt, okay, was können wir tun? Wir können jetzt nicht. Ah, das passt da. So. Und darauf sind die auf die Idee und sagen, okay, wissen Sie was, wir schmeißen Ihnen regelmäßig was in den Briefkasten. Das haben die danach gemacht. Und interessanterweise, wer das System der mormonischen Missionare kennt, weiß, wie außergewöhnlich das war. Weil nämlich zwischen dem ersten Kontakt auf der Straße, der war irgendwann im Juni oder so, Juni 1979, glaube ich, war das. Zwischen dem ersten Kontakt und dem ersten Termin sind fast drei Monate vergangen. Das ist für mormonisch-missionarische Verhältnisse schon unglaublich viel. Normalerweise geht so eine Adresse in der Zwischenzeit verloren. Wir sind also nicht verloren gegangen, sondern sie haben nach wie vor den Kontakt zu uns gesucht. Nachdem wir auch den Kontakt wahrgenommen haben und über einen Zeitraum von einem halben Jahr regelmäßig mit denen zusammenkamen, und zwar immer am Mittwochabend haben wir uns getroffen, und dann sind die gekommen und dann haben wir uns ausgetauscht. Und da muss ich sagen, zum damaligen Zeitpunkt, und das muss ich leider so betonen, zum damaligen Zeitpunkt, die Missionare hatten noch eine sehr profunde Schriftkenntnis. Was ich heute sehr vermisse, nebenbei bemerkt. So, und diese Entwicklung, diese Situation dann also, und dann wie gesagt die Krankheit, die wir dann im Mai überstanden hatten und uns dann auch gleich haben taufen lassen. Meine Frau war damals dann im siebten Monat schwanger, genau, also das war die Zeit dazwischen. Und das war alles recht witzig. Aber als wir das erste Mal in die Gemeinde nach Bayreuth kamen, noch bevor wir getauft waren, war ein sogenannter Reisesonntag. Das heißt also, ein Großteil der aktiven, jüngeren Brüder und Schwestern waren in Sachen Distrikt unterwegs, waren nicht in der Gemeinde. Wir sind in die Gemeinde gekommen, die Missionare, die haben Blut und Wasser geschwitzt, die armen Kerle. Also ich würde mal sagen, wir haben das Durchschnittsalter massiv auf 75 gesenkt. Wir waren da drin gesessen und haben gesagt, also, um ehrlich zu sein, das Alter ist einfach eigentlich noch nicht. aber das alles hat uns nicht angefochten. Dann eines Tages, die Missionare haben mir gesagt, sie müssen unbedingt die Familie Fraß kennenlernen. Ganz wichtig. Wir haben gesagt, was haben die denn mit dieser Familie Fraß? Naja, jedenfalls haben wir die dann kennengelernt. Und dabei hat sich herausgestellt, dass die in einer ähnlichen Lebenssituation waren wie wir. Das heißt also, auch die Schwester Fraß war zu dem damaligen Zeitpunkt im siebten Monat schwanger, mit ihrem ersten Kind. Der Dietrich Fraß hat betrieben in der zweiten Generation, glaube ich, ein Heizungsinstallationsbetrieb, war also voll im Geschäft, im Geschirr, so wie ich auch, halt aber auf einer anderen Ebene. Und man muss jetzt sagen, dass im Laufe dieser über 30 Jahre sich eine wirklich tiefe Freundschaft zwischen uns entwickelt hat, die selbst über die Entfernung hinweg nichts verloren hat.
Sie sprechen immer noch mehrmals die Woche miteinander, nicht?
Ja, fast jeden Tag. Und wir hatten damals in der Gemeinde in Bayreuth, das war eine sehr kleine Gemeinde.
Ja, genau. Wie viele Mitglieder gab es in Bayreuth zu dem Zeitpunkt? Also da waren viele alte Urmormonen, wird es dort gegeben haben. Das war so ein bisschen fast schon Altersheim, ja.
Also ich denke mal, die Anwesenheit in der Abendmahlsversammlung, wenn man das als Grundlage benutzen will, lag in der Regel so um zwischen 30 und 50, je nachdem.
Okay.
Ja. Wahnsinn dabei, oder? Ja, es war wirklich eine sehr kleine Gemeinde.
Vielleicht mal zu Weihnachten oder so, das ist mal
ja, genau. Ja. Aber, das muss man sagen, die Leute, die da waren, aber jedenfalls waren das Menschen, die wirklich das Evangelium versucht haben zu leben. Und zwar wirklich in Liebe zu leben, nicht jetzt einem Buchstaben zu folgen oder einer Anweisung zu folgen. Und das haben wir dort kennengelernt, viele von denen. Und auch dann im weiteren Beritt, dann in dem sogenannten Distrikt Nürnberg damals, der damals geleitet wurde von Efensio Busche in München als Missionspräsident. Und sowohl der Busche als auch die damaligen geistigen Führer dort in der Kirche, ein Luther Spitzer, ein Meißner, eine ganze Reihe von Brüdern, die ganz einfach, wie soll ich das sagen? Ich bezeichne sie heute als echte Männer Gottes. Das waren Israeliten. Das waren Kämpfer für Gott. Aber im positivsten Sinne, mit einem ungeheuren Herzen. Ich kann da Geschichten erzählen, das glaubt keiner. Das kann einfach niemand glauben. Aber es hat trotzdem stattgefunden. Ich bin dann relativ bald natürlich berufen worden, bestimmte Aufgaben in der Kirche wahrzunehmen, was ich dann auch gerne gemacht habe. Ich war Ratgeber in der Gemeindepräsidentschaft, ich war Sekretär in der Gemeinde und wir haben auch damals ein anderes Verständnis vom Heimlehren gehabt, bin ganz ehrlich sagen. Für uns gab es nicht Heimlehren, aber bei dieser kleinen Gemeinde hat sich das sowieso ausgeschlossen, im Sinne, dass da jetzt einer dem anderen zugeteilt worden ist, sondern wir haben einfach, zum Beispiel der Dietrich Fraß und ich, wir haben immer die besucht, von denen wir den Eindruck hatten, dass sie es gerne wollten und dass sie es gebraucht haben. Und das haben wir gemacht, ohne dazu von irgendwem oder irgendjemand eine Anweisung zu bekommen. So haben wir es gemacht, weil uns die Menschen wichtig waren. Weil das wunderbare Menschen waren. Und da haben wir einfach alles daran gesetzt, um denen zu helfen, um denen dienlich zu sein, soweit wir es denn konnten. Was natürlich nicht immer möglich war.
Haben Sie den Eindruck, dass die Zweigstrukturen und Distriktstrukturen und Regeln, Richtlinien, die Umstände damals andere waren als heute? Absolut. Die ein Arbeiten in dieser Form, wie Sie das beschreiben, einfach anders möglich gemacht haben, als es heute möglich wäre?
Ich habe das nicht unbewusst erwähnt, dass der Führer damals hier in diesem Bereich war F.N. Zürbusche als Missionspräsident. Eine Gebietspräsidentschaft oder irgend sowas gab es zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar nicht. Sondern da war der Missionspräsident und der jeweilige Pfarrpräsident, das waren sozusagen diejenigen, die die Geschwister geistig geführt haben. Ein Bruder Busche oder auch ein Lothar Spitzer, mit dem wir später auch eine tiefe Freundschaft gepflegt haben, das waren Menschen, die versucht haben, das Evangelium zu verstehen, die sich mit der Schrift auseinandergesetzt haben, um zu verstehen, was möchte der Herr von mir. Und das haben sie versucht umzusetzen. Und das ist ihnen brillant gelungen, meiner Meinung nach. Ganz toll. Also wir haben uns selten so wohl gefühlt in dieser Gemeinschaft der Heiligen wie zu dieser Zeit, in diesem Rahmen. Nun ist das aber natürlich, liegt in der Natur der Sache, wenn man das auch heute weiß, dass mein Verbleib in Bayreuth nicht ewig war. Das heißt, dass ich bin dann wieder nach München zurück und habe mich dann auch sehr gleich selbstständig gemacht und habe dann die Kirche in München weiter erlebt.
Wann war das? Wann war der Umzug? 82, 83?
82 war der Umzug, ja. Genau. Und damals war auch ein Pfarrpräsident hier in München, der August Schubert. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Versammlung mit dem August Schubert erlebt habe, in der ich nicht zutiefst geistig motiviert und aufgebaut heimgegangen bin.
Rechter Führer im Herrn.
Ja. Ja. Absolut.
Und im Priestertum.
Mhm. Absolut. Und also da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel. Und ich habe dann Dinge erlebt hier in München, während Versammlungen. Das treibt mir heute noch die Tränen in die Augen. Wenn man sich selbstständig macht, liegt es auch in der Natur der Sache, dass das nicht immer ganz so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und so ging es auch uns. Meine Frau hat mich wirklich vorbildlich und nach allen Regeln der Kunst unterstützt und trotzdem sind wir in eine Situation gekommen, die für unsere damaligen Verhältnisse höchst dramatisch war. Nämlich insofern, dass also es bis hin zur Insolvenz sozusagen gegangen wäre.
Waren Sie selbstständiger Versicherungsmakler oder Wirtschaftsberater? Oder was
Wirtschaftsberatung war das? Ich habe damals in der Hauptsache Beratungen gemacht, die weit über das hinausgehen, was Versicherung betrifft. Ich war damals, glaube ich zumindest, auch einer der Ersten, der eine umfassende Geldberatung auch für Privatpersonen angeboten hat. Und nur war die Zeit damals noch nicht so reif. Ich bin also meinen Honoraren ständig nachgelaufen und ähnliche Dinge mehr. Und das hat dann, wie gesagt, zu einem Umstand geführt, der mich wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Ich war damals berufen als Hoher Rat im Pfarr München, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, und gleichzeitig war ich berufen als Regionsbeauftragter für Öffentlichkeitsarbeit in der damaligen gesamten Region. Das war Österreich, Schweiz und Deutschland in Tutto. Ich habe einem lieben Freund eben von dieser meiner Situation erzählt, privat so en passant. Und habe gesagt, naja, also wird wohl jetzt irgendwann crashen. Ich werde es wohl nicht mehr bewältigen können. Und als wir dann im Keller in der Rückertstraße war der sogenannte Regionsrat. Das heißt also, da war alles da, was in der Region eben in irgendeiner Form in der Kirche involviert war. Sämtliche Pfarrpräsidenten, der damalige Regionalrepräsentant hieß der früher. Das ist dann die spätere Gebietspräsidentschaft geworden. Und die waren also alle da.
Im Taufraum, im heutigen? Oder ja,
genau im heutigen Taufraum.
Die Wand gab es auch schon. Also das
die
war
Wand
nur
gab es schon.
Raum, okay.
Wir waren, die Wand zum Taufbecken war zu.
Ja.
Und in dem anderen Raum saßen wir.
Die ganze Region.
Die ganze Region.
Leiterschaft, okay. Ja. Hat wohl auch reingepasst.
Ja, hat wohl auch reingepasst, genau. War die richtige Bezeichnung. Und dann war der damalige Chef dieser ganzen Geschichte, war auch einer der wunderbarsten Brüder, die ich je kennengelernt habe. Johann Wanderer.
Der hat uns übrigens getraut, also meine Frau und mich, als Tempelpräsident.
Mhm. Mhm. Ja. Und wir haben ihn auch persönlich sehr geschätzt.
Den, ja.
Und wir mochten, auch. Wir mochten uns sehr. Und wir haben uns auch öfter so getroffen. Und der war also da drin in seiner unnachahmlichen Art. Und dann ist der Bruder Meißner aufgestanden, hat gesagt, Bruder, wir reden heute hier über Belange der Kirche in unserem Gebiet. Aber bevor wir das tun, haben wir eine ganz besondere Aufgabe. Wir haben einen Bruder unter uns, dem es sehr, sehr schlecht geht. Bruder, wir können nicht über die Kirche reden, ohne ihn gebeten zu haben. Tut mir leid.
Und dann hat man gebetet?
Ja. Ich kann das nicht beschreiben, was ich da erlebt habe. Aber ich habe erlebt, wie ein Wanderer aufgestanden ist und ein Gebet gesprochen hat und die Brüder aufgefordert hat, mit ihrem Geist die Dinge zu unterstützen, die notwendig sind, um mir diesen Gang zu ersparen, sozusagen. Und es ist dann auch gelungen. Ich kann das wirklich nicht beschreiben.
Wo kam dann diese Wendung her, tatsächlich dann mit dieser Insolvenz? War das von den, kam das von den Brüdern direkt oder war das dann tatsächlich durch die Umstände? Also das war ein Wunder, ja.
Das war in der Tat ein Wunder. Das war's. Wir waren an einem Sonntag. Und da waren oben, haben die normalen Versammlungen stattgefunden. der damalige Gemeindepräsident, der Bruder Bachmann, auch ein wunderbarer Mann im Übrigen, der ist dann mittags runtergekommen und hat gesagt, so, ich will jetzt wissen, was ist hier los. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine derartige geistige Fülle in diesem Haus erlebt, wie heute Vormittag. Das sind einfach Dinge, wo ich sage, natürlich kann man sagen, naja, Gott, haben mehrere Zufälle zusammengespielt oder das ist alles sehr emotional bewertet. Muss ich sagen, ja, das stimmt. Das ist in der Tat. Aber auf eine Art und Weise, mit einer Intensität, die ich nicht beschreiben kann. Das ist diese geballte, ja, kann man schon sagen, diese geballte Liebe, die dort von den Brüdern ausgeübt worden ist, geistig ausgeübt worden ist, die war im ganzen Haus zu spüren. Der konnte sich niemand entziehen. Und das ist auch ein Spruch, den der F.N.C. Busche mal bei irgendeiner Gelegenheit von sich gegeben hat, den ich nie vergessen habe. Er hat gesagt, gegen Liebe kann sich auf die Dauer niemand wehren. Und das habe ich kennengelernt. Und deshalb habe ich eine so tiefe Beziehung auch zu dieser Kirche, respektive zu den Männern, die zu dem damaligen Zeitpunkt die Kirche repräsentiert haben. Und
leider immer seltener, ja.
Ja, das ist in der Tat richtig.
Zumindest und, für uns. Ich meine, ich weiß nicht, was in anderen Regionen
passiert. Ja, gut, ich denke, dass da natürlich die örtlichen Führer schon einen starken Einfluss haben auf das, was in ihrer Region passiert. Wenn man es nüchtern betrachtet, ist es so, dass die Struktur der Kirche, so wie sie Joseph Smith eingerichtet hat, aufgrund göttlicher Inspiration zustande gekommen ist, nach meiner Meinung. Die Struktur, wie die Kirche heute geführt wird, kann ich zumindest in der Schrift nicht mehr nachvollziehen. Und insofern muss ich sagen, ist es vielleicht vernünftig, mal darüber nachzudenken, ob man nicht sich wieder auf das besinnt, was die Kirche groß und stark gemacht hat in der Vergangenheit.
Zum Zeitpunkt dieser Versammlung waren Sie bereits in München.
Das war eine tolle Zeit, muss ich sagen. Es hat dann nach dem FNC Busche kam dann der Robert Dellenbach als Missionspräsident nach München.
Robert K. Dellenbach, ja. Ja, den kenne ich noch.
Ja. Ja. Und ich muss sagen, ach, das war ein ganz wunderbarer Mann.
Ja.
Wir haben auch tolle Erfolge gehabt. Ich bin dann zur Zeit, als der Dellenbach hier nach München kam, und da haben wir gemeinsam ein Programm für die gesamte Mission erarbeitet und dann auch umgesetzt. Und ich bin damals mit dem Dellenbach zusammen von Zollernkonferenz zu Zollernkonferenz gefahren. Und wir haben dort die Missionare versucht einzustimmen auf unser Gedankengut, auf unser System. Ich war damals PR-Beauftragter, wie gesagt, sowohl für den Pfarrer als auch für die Region. Und hatte aufgrund meiner persönlichen Freundschaft zu Max Strauß, die haben wir auch schon drüber gesprochen, natürlich auch eine sehr gute Beziehung zu seiner Schwester, die zu dem damaligen Zeitpunkt in München Kultusministerin war. Und aufgrund dieser persönlichen Beziehung habe ich mal im Rahmen eines Gesprächs die Monika Hohlmeier gefragt, habe gesagt, sag mal, warum werden wir hier in Bayern nicht als Anstalt des öffentlichen Rechts anerkannt? dann hat sie sich erst mal schlau gemacht. So, das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Und hat mir dann Folgendes gesagt. Ich sage, pass auf, stellt einen Antrag auf Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ich lasse euch die entsprechenden Unterlagen von meiner Kanzlei zukommen. Und dann sorge ich dafür, dass das in Gang geht. Jeder weiß, was das heißt. Ich habe damals dann mir überlegt und gesagt, okay, ich als kleiner PR-Beauftragter kann das natürlich in der letzten Konsequenz rechtlich auch nicht für die Kirche vollziehen. Das geht ganz einfach nicht. Also habe ich ein Mitglied, damals Mitglied der Gebietspräsidentschaft, angerufen, der dafür verantwortlich war, und habe ihm von der Geschichte erzählt. Und habe ihm gesagt, wenn wir das jetzt tun, dann haben wir gute Chancen, wenn nicht sogar die Sicherheit, dass wir auch in Bayern als Anstalt des öffentlichen Rechts anerkannt werden. Und das hat weitreichende Folgen. Und zwar ähnlich wie in Österreich. Das, was dann geschah, war für mich nicht nachvollziehbar. Denn derjenige hat mich dann am Telefon derart rüde zur Minna gemacht, hat mir gesagt, da lassen Sie gefälligst die Finger davon, das geht Sie überhaupt nichts an, wir wollen nicht, dass Sie da reinpfuschen, das kriegen wir auch ohne Sie hin. Expressis Verbis. Am Telefon.
Hat er damit Konsequenzen gedroht? Für den Fall, dass...
Nein, jetzt direkte Konsequenzen, falls ich weitermache, hat er nicht zu drohen brauchen. Weil ja klar war, dass wenn es dazu kam, die Papiere ausfüllen, nicht mal das hätte ich ja gekonnt. Das heißt, das hätte ja wenn, dann in Frankfurt vollzogen werden müssen. Und demzufolge waren Sanktionen auch gar nicht notwendig an der Stelle von seiner Seite. Nur die Art und Weise, wie er mich abgewürgt hat und gesagt hat, ich soll gefälligst die Finger davon lassen, dann habe ich noch gesagt, ja okay, sag ich, dann wollen Sie also die Unterlagen nicht haben. Nein. Punkt. Ende des Gesprächs.
Und die Kirche ist bis heute nicht anerkannt.
Nein, die Kirche ist bis heute nicht anerkannt.
Ja, wird das denn gewünscht? Ist das denn wünschenswert, Körperschaft des öffentlichen Rechts in allen Bundesländern zu sein?
Naja.
Nur im Land Bayern.
Naja, sagen wir mal so, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das heißt also, Bundesland und Bundesland könnte man damit aufschließen. Denn eines ist klar, wenn wir aber in Bayern beispielsweise Anstalt des öffentlichen Rechts wären, dann hat das unglaubliche Konsequenzen. Erstens, wir werden zwangsweise zu allen Gesprächen und Sitzungen eingeladen, die in irgendeiner Form mit Sozialem, mit Kirche und Ähnlichem zu tun haben. Wir können zu all diesen Dingen unser Statement abgeben und es wird auch archiviert. Ob es das bewirkt, ist eine andere Frage, aber zumindest wird es archiviert. Und was ganz entscheidend ist, wir haben das Recht, Religionsunterricht zu erteilen. Und wir hätten das Recht, dass zum Beispiel unsere Mitglieder ihr Abitur in Religionswissenschaft machen können. Mormonische Religionswissenschaft. Also das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Da gibt es natürlich in den Details noch viele. Wir können zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen könnten wir dann oder hätten wir Sendezeit beantragen können. Das war das nächste Thema, wo ich an der Stelle abgewürgt worden bin. Ich hatte bereits mit den, als damals sind ja die neuen Medien in Gang gekommen. Und bereits zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich die Zusage des neuen Medienreferenten hier in Bayern. Wir können jeden Tag 2 Stunden Fernsehen haben. Dann habe ich mit dem damaligen Öffentlichkeitsbeauftragten gesprochen und der hat mit Sattler gesprochen. Der hat das sofort unterstützt, logischerweise. Und der hat dann wohl mit Sotlek gesprochen und die haben dann gesagt, da haben wir kein Interesse dran.
Am Tag 2 Stunden Fernsehen. Mhm. Welche Kirche hat am Tag 2 Stunden Fernsehen?
Gehen Sie die privaten Sender. Gibt es eine ganze Menge. Nur wir hätten den Vorteil gehabt, wir hätten das im öffentlichen Rechtlichen haben können.
Aber warum hat die katholische Kirche keine 2 Stunden Fernsehen?
Ach, die hat mehr als 2 Stunden. Nur nicht als katholische Kirche im Sinne von Kirchenfernsehen. Das ist alles eine Frage der politischen Gestaltung, sage ich jetzt mal. Mhm. Natürlich hat die katholische Kirche 2 Stunden Fernsehen jeden Tag. Nur erkennen wir das nicht als explizit als katholische Fernsehsendung, obgleich sie durch die Kirche initiiert ist und zum Großteil auch bezahlt ist. Mhm. Natürlich wäre das auf uns zugekommen. Ganz ohne Frage. Wir hätten die 2 Stunden ja auch nicht nutzen müssen. Es hätten ja vielleicht in der Woche 2 Stunden gereicht. Aber wir hätten den Fuß in der Medienlandschaft, und zwar in der öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft gehabt, und hätten daraus dann weiterentwickeln können. Das ist meine persönliche tiefe Überzeugung an der Stelle.
Welche Rechte nutzt die Kirche denn im Bundesland Hessen als Körperschaft des öffentlichen Rechts?
Keine.
Welchen Vorteil hat sie daraus, dass die Körperschaft des öffentlichen Rechts in einem Bundesland
Deutschland ist? Dass die Zehntengelder als Spenden abgesetzt werden können.
Das war's. Das ist das einzige Recht, das sie nutzt. Okay. Nee.
Kurz danach bin ich jedenfalls berufen worden in München 1 als Bischof. Und das ist ja nachvollziehbar, da erzähle ich ja kein Geheimnis. In der Zeit hatten wir nahezu jeden Sonntag eine Taufe.
Wann ist die Berufung erfolgt? In welchem Jahr?
Anfang 90, glaube ich, war das.
Anfang 90, okay. In der Wende quasi hin zum Amt der Bischofschaft wurde Warburg gegründet, 1991.
Richtig.
Danke für eure Zeit heute bei Mormon Stories. Die Musik kommt von den Saber Rattlers. Ihr könnt sie auf ihrer Website besuchen auf saber-rattlers.com. Das Logo für den Podcast wird netterweise zur Verfügung gestellt von studiocase.com. Vielen Dank fürs Zuhören.
Come, come, ye saints, no toil nor labor fear, but with joy wend your way, though hard to you.